Ich erzähle euch kurz noch eine Fabelgeschichte so als Einstieg. Und ich hoffe, dass das Thema uns ein bisschen näher bringt. Es hat mal einen Krieg gegeben zwischen zwei Nationen. Und die eine Seite hat zwei Brüder als Kriegsgefangene genommen. Sie waren aber nicht im gleichen Gefängnis. Sie waren im gleichen Gebäude. Aber der eine war rechts und der andere war links. Und eines Tages gehört der eine, der rechts im Gefängnis war, ein Gespräch zwischen den findlichen Soldaten. Und er hört, dass seine Frau und seine Kinder noch am Leben sind. Okay? Der rechts. Ein Zeit lang später hört der andere, der links im Gefängnis war, ein anderes Gespräch zwischen den Soldaten. Und er hört, dass seine Frau und seine Kinder schon tot waren. Und der Bruder, der das gehört hat, der überlebt nur 2 Jahre als Kriegsgefangener. Er hat keinen Grund mehr zum Leben gehabt. Er hat einfach aufgegeben. Seine Seele, sein Herz sind gebrochen gewesen. Aber der andere, der gehört hat, dass seine Familie noch am Leben war, er hat den ganzen Krieg überlebt. Er hat durch die 10 Jahre, in denen er im Gefängnis war, durch den Krieg überlebt. Der Krieg war vorbei, er ist befreit worden, er hat seine Kinder und seine Frau wieder getroffen. Was ist die Moral dieser Geschichte? Ich glaube, es gibt etwas in unseren Herzen als Menschen, das uns sagt, dass wenn sich die Zukunft lohnt, dann kann ich heute auch überleben. Der Mann hat überlebt, weil er etwas zum Kämpfen hatte. Und er hat zu sich gesagt, hey, ich werde überleben. Ich werde das alles überleben, koste was es soll. Ich möchte meine Familie wieder sehen. Der andere hat keinen Grund mehr zum Kämpfen gehabt. Und ich glaube, Church, dass ganz fest, dass Menschen einen Referenzpunkt brauchen in der Zukunft, um überhaupt überleben können. Wir sind als Menschen geschaffen, um an die Zukunft zu denken und auch die zu prägen oder mitzuprägen. Ich glaube, es gibt etwas in uns, wo sagt, hey, es muss doch viel mehr geben, als das, was ich gerade bis jetzt erlebt habe, oder das, was vor meinen Augen ist. Ich glaube, nicht nur Christen denken so, sondern Menschen allgemein denken das so. Es ist eine der meist gegoogelten Fragen, was passiert nach dem Leben? Wo gehen wir hin? Was passiert nach dem Tod? Was ist die Ewigkeit? Sogar Kinder haben diese Frage inne. Haben das Gefühl für die Ewigkeit. Unsere Tochter Salome hat uns für ein paar Wochen gefragt, ob es Tier wird geben im Himmel. Nicht nur Tier, sondern sie hat spezifisch gefragt, wird es Haustier im Himmel geben? Werden wir Haustier im Himmel haben? Keine Ahnung. Warum ist das so wichtig? Von wo kommt das? Prediger 3,11 sagt, er, also Gott, hat alles vortrefflich oder perfekt gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Eine andere Übersetzung sagt, Gott hat in unseren Herzen den Wunsch platziert, nach dem zu fragen, wo ewig ist. Und die Frage nach Ewigkeit kommt nicht, weil du die ganze Bücherei von Left Behind gelesen hast oder irgendwelche Sci-Fi-Filme geschaut hast. Nein, es kommt von Gott. Er hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, steht im Glaubensbekenntnis, haben wir es gerade gelesen. Und das zeigt uns einfach 2 Fakten. Erstens, jeder Mensch wird auferstehen. Das ist das, was das bedeutet. Jeder Mensch wird auferstehen. Und zweitens, jeder Mensch wird ewiges Leben haben. Spannend, oder? Es gibt uns fast die Wahl oder die Option, die Frage zu stellen, wo werden wir denn auferstehen? Das steht nicht. Die da und die anderen da. Nein, es steht einfach, es gibt eine Auferstehung. Und vor allem, die andere Frage ist, wo werde ich das ewige Leben verbringen? Wenn ich das lese, ist das die Frage, die ich habe. Wenn es das gibt, wo werde ich denn das ewige Leben verbringen? Und heute möchte ich über 3 Wahrheiten über den Himmel reden. Aber zuerst ein paar grundlegende Gedanken für die Predigt. Die Bibel lehrt uns, dass es nur 2 Orte gibt, wo wir die Ewigkeit verbringen können. Nicht nur 1 Ort, nicht 7 Orte, nicht 30 Orte, sondern 2. Und das sind Himmel oder Hölle. Und für uns Menschen ist es sehr, sehr unbequem, sich vorstellen, dass es 2 Optionen gibt. Es gibt auch nicht nur eine. Es gibt 2 Orte. Und die 2 Orte sind ganz, ganz reale Orte. Das sind physische Orte, die tatsächlich existieren. Ein paar Sätze vorher im Glaubensbekenntnis steht, dass Jesus in die Hölle geht und dann geht er in den Himmel. Wenn die Orte bildlich sind, dann wo ist Jesus hingegangen in dieser Zeit? Jesus hat an den Himmel und an die Hölle geglaubt. Er hat 40 Mal in der Bibel über Hölle geredet, predigt. Stell dir vor, wenn wir eine Predigtserie über die Hölle machen würden, 40 Sonntage lang. Ich glaube, wir alle würden einander in die Kirche suchen. Welcome home. Wir sind im 38. Teil der Serie über die Hölle. Jesus hat aber 40 Mal über die Hölle geredet und jedes Mal hat er uns gezeigt, dass die Hölle ein realer, ein ewiger Ort ist, so wie der Himmel. Himmel und Hölle sind real. Am Anfang schuf Gott was? Himmel und Erde. So fängt die Bibel an im Genesis. Weißt du, was da nicht steht? Gott schuf Himmel, Erde und die Hölle. Das steht nicht. Die Bibel sagt nirgends, dass Gott die Hölle geschaffen hat. Kein einziger Vers sagt das. Du kannst das recherchieren und mir das Gegenteil beweisen, wenn du das nicht glaubst. Gott hat die Hölle nicht kreiert. Er hasst die Hölle. Wer hat die Hölle kreiert, ist die Frage. Vielleicht willst du jetzt ein bisschen beleidigt werden, aber wir Menschen haben die Hölle geschaffen. Wir Menschen. Wir Menschen aus Ungehorsam Gott gegenüber. Gott hat die Hölle nicht geschaffen aus Zorn raus, sondern wir haben die Hölle geschaffen aus Ungehorsam raus. Weil wir Menschen von der Frucht gegessen haben, die wir nicht hätten essen sollen, im Garten Eden. Und die Sünde ist dann in die Welt gekommen. Warum ist das so wichtig, das zu verstehen? Weil ich glaube, so oft denken wir, dass Gott den Himmel und die Hölle geschaffen hat und dann seinen einzigen Sohn ans Kreuz geschickt hat in die Welt, um uns die Wahl zu geben, Himmel oder Hölle. Und dann denken wir weiter und sagen, ich kann nicht glauben, dass Jesus jemanden in die Hölle schicken würde. Nein, Gott ist so gut und so gnädig und so gross, dass er zu uns gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, den Tod besiegt hat, um uns von der Option zu retten, die wir uns selber gegeben haben. Das ist die Wahrheit. Wir haben uns selber die Option gegeben. Das war unser freier Wille, der die Hölle geschaffen hat. Und Gott glaubt so fest an unseren freien Wille, den er uns selber gegeben hat, dass er niemand wird zwingen, ihn zu lieben und zu sagen, komm, du musst in den Himmel kommen. Weil das wäre Missbrauch und das wäre keine Liebe. Und wenn du katholisch bist oder katholisch aufgewachsen bist, du fragst dich vielleicht, was ist denn mit dem Fegefeuer? Das Konzept ist gar nicht in der Bibel. Auch nicht, nie nicht. Ich glaube, Menschen haben die Idee, und ich glaube, das kann ich schon verstehen, dass Menschen die Idee von dem haben müssen kreieren, um den Schmerz von der Realität von einer Hölle zu lindern. Es ist wie wenn jemand würde sagen, hey, nein, das kann nicht sein. Es kann nicht real sein, dass es einen Ort gibt, wo ewig ist und wo die Hölle ist. Und darum muss es doch einen Ort geben, wo wir noch eine allerletzte Chance bekommen. Und wenn wir dann am Schluss von dem sagen, oh, sorry Gott, dann sagt Gott, okay, jetzt darfst du in den Himmel kommen. Aber leider gibt es den Ort nicht. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt zwei Orte, Himmel oder Hölle. Und niemand sagt, wir sollen die Idee von der Hölle lieben oder mega gern haben. Aber wir müssen glauben, dass es die Hölle gibt. Sonst glaube ich, dass wir uns selber anlügen, indem wir sagen, hey, es gibt den Himmel, aber die Hölle weiß ich nicht. Das ist nur ein Bild, um uns einzustüchtern. Okay, genug über die Hölle geredet. Ich möchte heute nicht über die Hölle predigen, sondern über den Himmel. Weil ich glaube, dort werden wir reingehen. Und wir starten mit der Beschreibung vom Himmel, die wir im letzten Buch der Bibel finden, in der Offenbarung im Kapitel 21, Vers 1 bis 8. Da lesen wir, was der Johannes sagt. Er sagt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf: Schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagt er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O, Alpha und Omega. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieger ringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Wie krass ist das? Das ist eine der klarsten Beschreibungen vom Himmel in der Bibel. Also drei Aspekte über den Himmel, okay? Drei Punkte über den Himmel. Und der erste Aspekt, den ich möchte erwähnen, ist: Der Himmel wird erstaunlich vertraut sein. Der Himmel wird erstaunlicherweise extrem vertraut sein. Überraschenderweise. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an den Himmel denkst? Oder wenn du das Wort Himmel hörst? Ich glaube, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, denkst du an kleine Engel, wo Harfe spielen und auf Wolken schweben, oder? Viele von uns haben eine Vorstellung vom Himmel, die wirklich komplett anders aussieht als unsere Welt. Und nochmal, ich möchte niemand von uns beleidigen, okay? Aber niemand von uns wird in den Himmel gehen. Niemand. Was sagt jetzt der Werner? Wir gehen nicht in den Himmel. Es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo steht, dass wir in den Himmel gehen. Keine Stelle in der Bibel, nicht auf Griechisch, auf Aramäisch oder auf Hebräisch. Was die Bibel sagt, ist, dass der Himmel zu uns kommt. Der Himmel kommt zu uns. Wir gehen nicht in den Himmel, der Himmel kommt. Der Himmel kommt zu uns. Und im christlichen Glauben geht es nicht darum, dass wir versuchen, in den Himmel zu flüchten. Nein, es geht darum, dass der Himmel zu uns kommt und durch alles durchdringt. Und alles verändert in unserer Welt. Wo Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, wie sie sollen beten sollen. Was hat er gesagt? Wir kennen das als das Vaterunser. Was steht dort am Anfang? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Es steht nicht dein Reich gehe, dein Reich komme. Im Himmel so wie auf Erden. Wir sind aufgefordert zu beten, dass der Himmel kommen soll. Und der Johannes sagt in der Offenbarung 21, wir haben es gerade gelesen, ich sah, wie die heilige Stadt vom Himmel herabkam. Er hat nicht gesagt, er hat Christen gesehen, die irgendwie die Erde verloren haben oder in den Himmel katapultiert worden sind oder aufgekumpelt sind. Er hat gesehen, wie der Himmel zu uns gekommen ist. Auf die Erde, auf unsere Erde gekommen ist. Wir gehen nicht in den Himmel, der Himmel kommt zu uns. Und dann beschreibt der Johannes im Detail, was er gesehen hat. Und was sieht er? Er sieht eine Stadt. Er sieht eine Stadt ohne Wasser. Wir haben keine Zeit, um die Bedeutung des Wassers dort zu erklären, aber das ist auch noch spannend. Er hat eine Stadt gesehen, nicht heilige Wolken oder irgendwelche Geister, die rumgeflogen sind, sondern eine Stadt mit Mauern, mit Häusern, mit Strassen. Vielleicht hast du mal gehört, dass der Himmel einfach ein mega langer, unlanger Gottesdienst wird sein, wo wir alle werden singen und Gott werden anbeten, bis wir nicht mehr können. Ich glaube, Worship wird es auf jeden Fall geben. Das ist ja ein Teil von uns Menschen, die an Gott glauben. Aber die Bibel sagt, es wird ein Bankett auch geben. Es wird ein riesen Buffet geben. Wir werden an Gottes Tisch können sitzen und mit ihm essen. Praise the Lord, es wird Essen geben. Im Himmel. Essen ist vertraut. Es wird auch Arbeit geben für uns. Wir werden Jobs haben. Arbeit ist nicht böse. Arbeit ist eigentlich heilig. Fullheit ist böse. Fullheit kommt nicht von Gott. Amen. Gell, Theo? Arbeitsmoral ist heilig. Das ist etwas, was Gott selber kreiert hat. Am Anfang der Schöpfung, wir haben Arbeit zu tun. Und Adam und Eva sind happy mit dem. Sie haben nicht gesagt, oh nein, ich muss jetzt wieder arbeiten, so schlimm. Nein, ihre Arbeit war, Gottes Reich vorantreiben. Darum nennt uns Menschen die Bibel Miterben oder Mitgestalter. Und das werden wir machen in dieser heiligen Stadt im Himmel. Wir werden bauen, wir werden kreieren, wir werden kreativ sein, wir werden arbeiten, essen. Es wird eine Ernte geben, es wird Früchte geben, wo wir sollen rein. Wir werden nicht einfach heilig, heilig, heilig für immer singen, sondern unsere Arbeit wird auch heilig, heilig, heilig für immer singen. Unsere Kreativität wird heilig, heilig für immer singen. Es wird Häuser geben, es wird Mauern geben, Strassen, Essen geben, Arbeit geben. Der Himmel wird erstaunlich vertraut sein. Und der Himmel wird da sein. Der Himmel wird auf dieser Erde sein. Einfach neu und heilig. Wiederhergestellt, verherrlicht. Wir werden da sein. Nicht einfach deine Seele und dein Geist, sondern auch du und ich. Das Glaubensbekenntnis sagt, die Auferstehung der Toten. Nicht einfach von der Seele oder vom Geist. Dein Körper wird auferstehen und wird im Himmel sein. Einfach fit oder fitter. Dein heiliger, dein wiederhergestellter, perfektionierter Körper wird im Himmel sein. Amen. Du wirst fühlen, du wirst können anlängen, schmecken, du wirst du sein. Einfach die erlöste Version von dir. Wie krass, wie schön ist das? Der Himmel wird zu unserer Überraschung extrem vertraut sein. Der zweite Aspekt ist, der Himmel ist unser Zuhause. Der Himmel ist unser Zuhause. Hast du schon mal Ferien gehabt, über 2, 3, vielleicht 4 Wochen und die erste Anfangs die zweite Woche ist noch okay, aber dann irgendwann denkst du, hey, es ist schön da in der Ferien, aber ich glaube, es wäre auch cool, mal heim zu gehen. Ich brauche mein Bett. Ich brauche meine Dusche. Mein Essen, mein Migros, mein Coop. Ich brauche mein Aromat. Ich will heim. Du weißt, wie es sich daheim anfühlt. Und du möchtest zurückgehen. Auch deine Seele sehnt sich nachher mehr daheim. Und darum ist es egal, glaube ich, was wir für einen Job haben, was wir für eine Karriere machen, wie viel Sex das wir haben, ob wir das oder das Ziel erreichen oder so viel Geld haben am Schluss vom Leben, das bringt uns nicht heim. Du wirst immer noch denken, irgendwie fehlt etwas. Ich habe das alles erreicht, habe alles gehabt, was ich wollte, aber irgendetwas fehlt. Und genau so ist es. Und es ist gut, dass du merkst, dass es etwas fehlt. Weil du bist nicht für die Welt geschaffen worden. Du bist für ein anderes Zuhause geschaffen worden. Und etwas in deiner Seele schreit nach dem Zuhause. Jemand hat mal gesagt, die Reise eines Christen ist die einer Person, die Heimweh hat. Krass, oder? Heimweh. Der C.S. Lewis hat es so gesagt, und das Zitat kommt da: Wenn es so etwas wie Wasser nicht gibt, warum habe ich dann ständig Durst? Wenn ich in mir Sehnsüchte finde, die nichts in dieser Welt befriedigen kann, ist die einzige logische Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. So krass, oder? Das kann nur der C.S. Lewis so schön ausdrücken. Wenn es Sehnsüchte in mir sind, gibt, wo die Welt nicht befriedigen kann, dann ist die einzige logische Erklärung, dass ich für eine andere Welt kreiert worden bin. Wir sind nicht für die Welt geschaffen worden, Church. Im Hebräerbrief lesen wir über die Glaubenshelden, über Leute wie Abraham und andere, die wirklich krasse Sachen mit Gott erlebt haben. Und es steht da Folgendes im Kapitel 11, Vers 13 bis 16. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut. Denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Vorfahren betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn für sie hat er seine Stadt im Himmel gebaut. Und wieder die Stadt im Himmel. Wir sind Gäste auf dieser Erde. Wir sind fremde Leute auf dieser Erde. Wir reisen durch ein fremdes Land und irgendwie wollen wir einfach heimgehen. Also wir haben es satt von diesen Ferien. Es ist wie 4 Wochen schlechte Ferien. Tief in uns wissen wir, es gibt einen anderen. Es gibt einen besseren Ort. Wir sind nicht gemacht für diese Welt. Und ich glaube, die Kirche im ersten Jahrhundert, die Kirche ist so fokussiert auf den Himmel. Du findest das immer wieder im Neuen Testament. Sie haben an den Himmel gedacht, an Gottes Reich, das kommen soll, an das ewige Leben. Niemals ist es ihnen darum gegangen, dass diese Welt hier unser Zuhause ist. Und ich glaube, die Frage an uns heute, am 25. Februar 2024, in dieser Jugendherberge, ist, wie oft denkst du an den Himmel? Oder anders gesagt, wie oft redest du mit anderen über den Himmel? Die meisten von uns wahrscheinlich nicht so oft. Nicht so oft. Wenn man dein Bankkonto sehen würde, würde man denken, dass du einen Fokus hast auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Weil ich glaube, das ist so eine mega Challenge. Etwas in uns möchte denken, dass diese Welt, das Leben, das, was wir kennen, das ist unser Zuhause. Das ist alles, was es gibt. Aber wir sind noch nicht daheim. Wir sind auf dem Heimweg. Und ich möchte uns alle challengen heute Morgen. Wir sind auf dem Heimweg. Und die Challenge ist, hey, denk öfter an die himmlische Wahrheit, an das himmlische Zuhause. Red öfter mit anderen über den Himmel. So wie die erste Kirche. Unser Schatz ist im Himmel, haben sie immer wieder gesagt. Unser Zuhause ist im Himmel. Unser König ist im Himmel. Unsere Gedanken sind fixiert auf den Himmel. Unsere Augen schauen auf den Himmel. Himmel, Himmel, Himmel und immer Himmel. Der A.W. Tozer sagt Folgendes: Wenn man in der Geschichte liest, wird man feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, genau diejenigen waren, die am meisten an die nächste Welt gedacht haben. Weil die Christen weitgehend aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie jetzt in dieser Welt so unwirksam geworden. Denn je himmlischer man denkt, desto mehr Gutes tut man auf der Erde. Ich glaube, man sollte mehr an die nächste Welt denken. Mehr an den Himmel denken, wenn wir effektiver. Wenn du möchtest, dass dein Leben hier auf dieser Erde besser wird, dann denk mehr an den Himmel. Bet mehr, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass sein Reich kommt. Und wenn wir das machen, wie könnte das unser Leben beeinflussen? Wie könnte das jeden Bereich von unserem Leben beeinflussen? Unsere Finanzen, unsere Beziehungen, unseren Umgang mit Herausforderungen, unsere Schulen, unsere Unis. Der Himmel ist unser Zuhause. Und wir sind auf dem Heimweg. Und der dritte Punkt, den ich möchte erwähnen heute, ist, der Himmel wird alles wieder gut machen. Der Himmel wird alles wieder gut machen. Wir haben es vorher gelesen in der Offenbarung 21. Dort steht, dass der auf dem Thron sitzt, der sagt, ich mache alles neu. Und dann sagt er wird jede Träne abwischen. Dann kannst du führen kommen, Dave. Es wird kein Schmerz mehr geben. Keine Ungerechtigkeit mehr, kein Streit mehr, kein Leiden mehr, keine Trauer mehr. Und das alles, was ich gerade aufgezählt habe, das haben wir alles schon erlebt, hier auf dieser Erde, oder? Leiden, Schmerz, Ungerechtigkeit, Streit. Moment, wo es sich so anfühlt, als ob die Hölle irgendwie da wäre. Moment vom tiefen Schmerz von Sachen, die wir erlebt haben, vielleicht Sachen, die uns andere Leute angetan haben, Menschen, die eigentlich für uns da hätten sollen sein, aber sie haben es nicht gemacht, sie haben uns Leiden gebracht, Schmerz gebracht. Situationen, die mehr als nur traurig waren. Aber es gibt gute Nachrichten. Es gibt Good News, Church. Der Tag kommt, haben wir es gerade gelesen in der Offenbarung, der Tag kommt, wo jede Träne wird abgewischt werden. Es wird kein Schmerz mehr geben. Der Himmel wird alles wieder gut machen. Und ich glaube, wenn wir dann im Himmel sind, Jesus wird uns nicht anschauen und sagen, hey, brüll nicht mehr, riss dich zusammen, du bist erwachsen. Sondern er wird uns Tränen abwischen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, warum gibt es Tränen im Himmel? Wenn wir dann im Himmel schon sind. Warum gibt es Tränen? Ich glaube, es wird Tränen geben. Es wird Tränen geben. Weil wir auf einmal alles verstehen. Auf einmal macht alles Sinn. Auf einmal sagst du, oh wow. Oh wow. Darum ist das passiert. Oh wow, das war verbunden mit dem. Oh, und die Person ist auch noch da. Wow. Und jetzt verstehe ich. Und warum habe ich so viel Zeit verloren, zu fragen, warum? Wenn ich wüsste, dass die Antwort wird erst jetzt kommen. Wir werden auf einmal verstehen, dass alles, was hier passiert ist, irgendwie Sinn gemacht hat. Und Jesus wird kommen und wir werden Tränen haben und er wird jede Träne abwischen und sagen, ab jetzt gibt es keinen Schmerz mehr. Ab jetzt gibt es kein Leiden mehr. Ich mache alles neu. Und es ist so interessant, dass Jesus sagt, er macht alles neu. Er sagt nicht, ich mache neue Sachen. Er macht nicht noch mehr neue Sachen, sondern er nimmt das, was besteht und er macht das neu. Und am Anfang habe ich noch gesagt, dass der Himmel wird vertraut sein. Wir werden unseren Körper behalten. Was ist passiert, wo Jesus vom Tod zurückkommt und zu seinen Jüngern geht? Und dann sagt er zum Thomas, hey, lang meine Narben an. Thomas, lang an meine Narben. Wie geht das, Jesus? Wenn du schon im Himmel bist, zurückgekommen bist, du hast doch einen perfekten Körper. Wie kann ein perfekter Körper Narben haben? Ich glaube, es wird Narben geben im Himmel. Ich glaube, wir werden das Gedächtnis haben im Himmel. Ich glaube, wir werden uns daran erinnern, was hier passiert ist. Wir werden sehen, was hier passiert ist, aber es wird alles wiederhergestellt sein. Es wird alles erlöst sein. Der Himmel ist kein Ort ohne Narben. Der Himmel ist kein Ort ohne Narben, es ist ein Ort ohne Wunden. Und der Himmel ist der Ort, wo unser Schmerz wird erlöst sein. Wo unser Schmerz, unser Leiden wird erlöst sein. Im ersten Jahrhundert sind die Christen vom Römischen Reich verfolgt worden, auch wie heute so viele Millionen von Christen, die verfolgt werden in vielen Ländern. Und damals sind Christen getötet worden, im Öl verbrannt worden, Körper sind halbiert worden, Tausende von Menschen sind gefoltert und umgebracht worden. Und Christen damals haben Angst gehabt und denkt, oh, Paulus, was sollen wir machen? Wir haben doch gedacht, Jesus kommt bald zurück. Du hast das gesagt. Was machen wir? Wir sterben hier, Paulus. Und der Paulus schreibt ihnen Folgendes im 1. Thessalonicher 4. Sagt er, und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fällt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Der Paulus sagt nicht da, wir sollen nicht trauern. Sondern wir sollen nicht so trauern, wie die keine Hoffnung haben. Weil wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist am Kreuz und du verstanden ist, dann glauben wir auch, dass wenn Jesus wiederkommt, dann wird Gott alles zusammenführen und uns alle wieder zusammenführen, auch die Christen, die schon gestorben sind. Was heisst das? Sogar der Tod wird wieder gut gemacht werden. Menschen, die wir verloren haben, wir werden sie wieder sehen. Wir sollen trauern wie die, die Hoffnung haben. Trauern mit Hoffnung. Jesus kommt zurück und wir werden sie alle wieder sehen. Und es kommt der Tag, wo alles wird wieder neu gemacht werden. Und wo der auf dem Thron sitzt, der wird sagen, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Was sollen wir jetzt machen? In der Zwischenzeit, wo der Himmel noch nicht da ist. Wir sind immer noch da. Und wir Christen sollen das Leben geniessen. Nicht traurig sein, weil wir nicht im Himmel sind. Und ich glaube, was wir können machen, Church, als Church, aber auch als Individuen, ist, Momente zu kreieren, wo ein Vorgeschmack sind auf den Himmel. So ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ich glaube, wir alle haben das schon mal erlebt. Ich habe das in Gottesdiensten wie der erlebt, wo man einfach ein bisschen länger in Gottes Gegenwart bleiben will. Oder ich habe es auch an Treffen mit Freunden oder mit Familien erlebt, wo man so viel lacht, bis man Bauchschmerzen hat. Und man will einfach nicht heim, weil es einfach so cool ist. Du hast es erlebt, ein Gespräch mit Leuten, die so gut und so tief sind, dass du weißt, hey, es gibt mehr. Es muss doch mehr geben. Wir spüren es, wenn sich etwas so anfühlt wie die Hölle, aber auch wenn sich etwas so anfühlt wie der Himmel. Das ist ein Vorgeschmack. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Der Himmel wird erstaunlich vertraut sein. Der Himmel ist unser Zuhause. Und der Himmel wird alles wieder gut machen. Und Jesus sagt in der Offenbarung Folgendes, noch einmal, in Vers 6 bis 7, Kapitel 21. Alles ist in Erfüllung gegangen. Eine andere Übersetzung sagt, es ist vollbracht. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieger ringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Hey, das ist unsere Hoffnung, Church. Am Schluss von der Serie, wo wir so viel gehört haben, über das, was wir als Christen glauben. Ich glaube, am Schluss, das alles führt zu dem Punkt hin, wo wir sagen, oder wo wir hören, dass Jesus sagt, es ist vollbracht. Und er sagt das Gleiche, was er am Kreuz gesagt hat, sagt er noch einmal, ganz am Schluss von dieser Welt und wo die neue Welt anfängt, sagt er, es ist vollbracht. Ich glaube, das sollte uns Hoffnung geben, Church, dass was auch immer passiert in unserem Leben, was auch immer passiert in dieser Welt, ob der dritte oder vierte Weltkrieg ausbricht, ob Krankheit kommt, Finanzkrise, was auch immer, wir wissen, wie das Ende aussieht. Wir wissen, was das Ende ist. Es kommt ein Tag, wo sich der Himmel aufmacht, Church, und Trompeten ertönen und Jesus zurückkommt und jedes Knie sich beugt und jeder und jede bekennt, dass Jesus der Herr ist. Das ist der Tag, wo der Himmel zu uns kommt. Und ich glaube, die Hoffnung, wenn sie etwas macht in uns, dann sollte sie uns positiv beeinflussen. Und zwar so positiv beeinflussen, dass wir die Art und Weise, wie wir leben, ändern. Weil ich weiß nicht, was in einem Jahr, in 5, in 10 oder 20 Jahren wird passieren auf dieser Welt, aber ich weiß, wie das alles wird enden. Das steht in der Bibel. Ich weiß nicht, was mit dem Land wird passieren, mit dieser Stadt wird passieren, aber ich weiß, wer mein König ist. Ich weiß, wer unser König ist. Unser Retter, der auf dem Thron sitzt und sagt, er möchte unser Gott sein. Und wir sollen seine Kinder sein. Der den Tod besiegt hat, die Sünde und den Feind besiegt hat, er sagt, komm zu mir. Und ich möchte zum Schluss noch beten, für das können wir aufstehen. Und vielleicht können wir einfach einen Moment in Gottes Gegenwart sein. Und uns die Wahrheiten vor Augen führen, die wir gehört haben. Hey, was bedeutet das für uns? Und ich möchte dann beten. Danke, dass egal was passiert in dieser Welt, egal was passiert ist in unserem Leben und was noch wird passieren, wir wissen, wie das Ende aussieht. Wir wissen, was am Schluss passiert. Wir wissen, was du am Schluss sagst. Am Anfang vom Himmel mit uns wirst du sagen, dass es vollbracht ist. Dass du Anfang und Ende bist. Und dass du alles möchtest neu machen. Danke, Jesus, dass du uns trennen abwischst. Dass du keinen Schmerz möchtest im Himmel. Dass es kein Leiden gibt im Himmel. Danke, Herr, dass du einen Ort kreiert hast, wo wir die Ewigkeit verbringen können. Und danke, dass du uns rufst, dass du möchtest, dass wir deine Kinder werden. Vater, danke, dass du alles gemacht hast, damit wir deine Kinder werden können. Danke, dass wir den Zugang haben zu dieser Wahrheit vom Himmel. Und Vater, ich bitte, dass wir eine neue Offenbarung bekommen von dem, was heisst, mit einer himmlischen Perspektive zu leben. Vater, danke, dass du uns einen Moment schenkst, wo wir wissen, das ist ein himmlischer Moment. Wir wissen, das ist ein Moment, der sich wie der Himmel anfühlt. Wo wir mit anderen unterwegs sind oder mit unseren Familien oder in der Church sind. Und wir wissen, hey, das ist so, wie sich der Himmel anfühlt, aber das ist nur ein Vorgeschmack. Und Vater, wir wollen die Leute sein, die die Wahrheit vom Himmel präsent haben. Die das ausleben, die das predigen, die das mitnehmen an die Arbeit, an die Schule, an die Unis, an die Nachbarschaften. Vater, gib uns eine Klarheit über den Himmel, wo wir wissen können, dass wir nach dem leben können. In deinem Namen beten wir, Herr. Amen.